Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tennisproleten. Ja, wir sind zwischen den Jahren. Weihnachten ist vorbei. Das Jahr 2020 aber noch nicht so ganz geschafft. Da haben wir uns gedacht, Mensch, wir haben doch gerade ein bisschen Zeit. Da können wir doch zur Abwechslung mal, denn wir machen es ja hier sonst nie, über Tennis sprechen. Das machen wir heute zu zweit. In einer ja noch weihnachtlichen Entspanntheit treffe ich heute Tobi an. Hallo Tobi.
Hi Daniel, und das Ganze auch noch nach wie vor im wöchentlichen Rhythmus, so wie ihr es von uns gewohnt seid. Grandios.
Ja, wir halten das so halbwegs. Ich glaube, in der letzten Woche hat man nichts von uns gehört, weil wir ja normalerweise eigentlich an Weihnachten direkt dran gewesen wären. Das haben wir nicht so ganz geschafft. Aber Tobi, dafür haben wir denn doch die Rückmeldung bekommen, dass unsere Hörer und Hörer zumindest uns auch über Weihnachten treu geblieben sind. Denn wir haben noch einige Zuschriften bekommen und darunter auch noch eine von Gregor, der uns nämlich nochmal geschrieben hat zu der Thematik rund um bewertet, überbewertet, unterbewertet. Wir stellen fest,
wie wir es letzte Mal besprochen hatten.
Genau.
Also für die, die es nicht gehört hatten, wir hatten uns unterhalten, ob es eigentlich Spieler gibt oder Spielerin gibt, wo man sagt, Mensch, der ist ja total überbewertet. Der kann doch gar nicht das oder der hat es nicht so drauf. Oder warum steht der denn auf 14? Der ist doch gar keine richtige 14 in der Welt. Oder eben unterbewertet. Mensch, die Spielerin, die müsste doch eigentlich viel höher sein, die ist total unterbewertet, ich sehe die viel stärker. Darüber hatten wir relativ lang gesprochen.
Richtig, und wir haben ja so ein bisschen festgestellt, dass das Ganze natürlich auch durch aller Subjektivität, die da so mit reinspielt, sehr, sehr schwierig war. Hört doch nochmal gerne rein, das ist, wenn ihr jetzt diese Folge hört, die vorletzte Folge quasi gewesen. Und Gregor hat dazu nämlich nochmal geschrieben, für mich ist es wichtig, spricht mich die Person durch den Spielstil an, wie verhält diese, die sehr sich im Match und hat diese spielende Person eine Aura? Das Beispiel Kohlschreiber, das war damals von uns angesprochen, ist ein sehr gutes, obwohl immer gut unter den Top 50, hat dieser Spieler für mich diese Aura nicht. Es fehlt die Ausstrahlung, der einem als Zuschauer das Gefühl vermittelt, der will. Auch ein Zverev, der sich viel bemüht, aber nicht das gewisse Extra mit sich bringt. Natürlich wird er sich hoffentlich noch entwickeln, aber wir reden ja vom Hier und Jetzt. Es geht mir bei den Aktiven nicht darum, wie hoch diese platziert sind, jedoch diese Mischung aus Spieler, Spielerin, Mensch und Präsenz auf dem Platz fesseln mich. Egal ob Landesliga, Nordliga oder Top 150 der Welt, mit einer gewissen Beobachtungsgabe erkennt man sehr schnell, als Spieler oder Zuschauer, was da auf dem Platz passiert. Dann noch bleibt gesund, viele spannende Themen im neuen Jahr. Gruß Gregor. Ja, Tobi, das ist natürlich auch nochmal etwas, das haben wir, glaube ich, außer am Rande angesprochen. Wir wollen die Diskussion jetzt gar nicht neu aufmachen, kein Schreck kriegen da draußen. Aber ja, so dieses Aura, was man ja gar nicht immer so ein bisschen so richtig beschreiben kann, ne? So Sympathien, Aura, Ausstrahlung, Charisma. Das scheint dann doch allen von dem, was wir so an Zuschriften bekommen haben, eben das ja fast schon ausschlaggebende Argument zu sein in dieser Bewertung.
Ja, kann ich Gregor an der Stelle nur zustimmen, und er bringt eben mit dem Punkt und auch dem Hinweis auf, wie er es nennt, egal ob Landesliga, Nordliga oder wie auch immer, eine sehr gute Relativierung mit rein, wo man sich ja selber im positiven Sinne erwischt bei, wenn man darüber nochmal nachdenkt. Man kann bei irgendeinem Mädenspiel zugucken, und es kann ja bis runter fast in die tiefsten Ligen gehen, wo vielleicht die technischen Fertigkeiten etwas zu wünschen übrig lassen. Aber wenn du dort einem Match zuguckst, dann entweder weil du für ein Team bist oder Teil einer Mannschaft bist, aber manchmal gibt es ja, dass man bei einem Match zuguckt und einer der beiden Spieler oder Spielerinnen einen fängt, wo man sagt, Mensch, das macht ja Spaß, demjenigen zuzugucken. Und das ist, weil er etwas oder sie etwas ausstrahlt, eine Aura umgibt. Schon ein großes Wort jetzt für so ein Kreisklassenspiel. Aber zumindest, dass irgendwo so dieser Funke überspringt und damit die Begeisterung. Absolut.
Ja, und kommen wir damit vielleicht dann gleich zur wahrscheinlich größten News in dieser Woche. Kommen wir zu einem Spieler, der nämlich wahrscheinlich für 99,9% aller Tennisfans genau diese Ausstrahlung, diese Aura, dieses Charisma hat, nämlich Roger Federer. Tobi, wir haben in der letzten Folge kurz vor Weihnachten schon kurz darüber gesprochen. Wir ja, zweifeln ja so ein bisschen an der sportlichen Rückkehr von Roger Federer, zumindest sowieso zur alter Stärke, und dass das Ganze vielleicht eher so eine kleine Abschiedssache nochmal werden könnte. Jetzt ist das passiert, was viele befürchtet haben. Er hat seine Teilnahme bei den Australian Open abgesagt und wird damit dann auch ganz sicher über ein Jahr nicht mehr gespielt haben.
Ja, für uns, wie gesagt, kam es weniger als Überraschung. Wir haben das natürlich wie immer schon kommen sehen. Deswegen, wenn ihr wissen wollt, was abgeht, hört uns. Aber Spaß beiseite. Ich glaube, wir waren in unserer Einschätzung da schon ganz gut und richtig gelegen. Und das, was er jetzt ja hat verlautbaren lassen, passt genau in eben das, was wir im Vorfeld schon besprochen hatten. Er geht jetzt mit seinem Management und seinem Stab eben hin und schaut, wie er die Tour oder besser gesagt das Jahr 2021 angehen und planen möchte. Da wird sicherlich genauso wie bei jedem anderen auf der Tour mit reinspielen, dass gewisse Unwägbarkeiten schon jetzt abzusehen sind. Denn wir kommen gleich auch drauf auf die schon ja bestätigten Turniere. Das Ganze wird natürlich weiterhin auch immer unter Vorbehalt der gesamten Thematik Corona passieren müssen. Aber wenn er da nun plant, dann wird es glaube ich, auf das hinauslaufen, was wir auch gesagt haben, dass seine beiden großen Highlights sind Wimbledon und die Olympischen Spiele. Und man kann ja nur als Tennisfan an der Stelle die Daumen drücken, dass ihm das gelingen wird, dass ihm das im Rahmen der Pandemie gelingen wird, aber auch von seiner körperlichen Leistungsfähigkeit her gelingen wird. Denn ich glaube, wir alle, egal für wen man ist, ja, für wen man die Daumen drückt im Tennis, möchten natürlich nicht, dass der Spieler überhaupt in den letzten 20 Jahren, dass der aufgrund einer ja, Pandemie nun gezwungen wird, ohne sauberes Turnier am Ende seine Karriere zu beenden. Für mich ist seine Entscheidung als solches vollkommen nachvollziehbar, denn abgesehen von der körperlichen Fitness, die er scheinbar noch nicht wieder hat, kommen natürlich all diese Erwägungen mit hinzu. Tue ich mir das wirklich an, nach Australien zu fliegen, inklusive 14 Tage Quarantäne? Und wenn ich dann noch nicht auf dem Level bin, mir dann gleich zu Beginn hier eben ein Best-of-Five-Format reinzuziehen, ist das die richtige Priorität, die ich setzen möchte? Und da hat er in den letzten Jahren an für sich immer ein sehr, sehr kluges oder glückliches Händchen gehabt, nämlich genau zu wissen, worauf er setzt und worauf nicht. Ich erinnere an das Aussetzen bei der Sandplatzsaison und sich stattdessen voll auf Wimbledon bzw. die Rasensaison zu konzentrieren. Das war vor 2 oder 3 Jahren, glaube ich, sicherlich ein sehr smarter Move. Und insofern nicht alles gut. Er wird natürlich in Australien fehlen, aber es ergibt alles Sinn, so wie es ist.
Ja, und dieses glückliche Händchen bei der Belastungssteuerung, wie man heutzutage ja so schön sagt, ja, das wünschen wir ihm natürlich auch wieder. Wir hoffen, dass wir ihn dann spätestens zur Rasensaison sehen werden. Wo wir gerade beim Thema Verletzungen sind.
Daniel, wobei die Verlautbarungen so weit sind ja die, dass er ja angeblich Ende Februar einsteigen möchte ins Turniergeschehen. Was mich wiederum etwas gewundert hat, also es heißt ja nicht, er ist verletzt, es heißt nur, er fühlt sich noch nicht fit genug, jetzt das Grand Slam Turnier zu spielen, aber es gab schon die ein oder anderen Mutmaßung, dass er dann mit Hinblick auf Rotterdam oder dann die stattfindenden Turniere auf der in Amerika, denn zumindest Miami soll ja stattfinden, dass er da wohl einsteigen möchte und nicht erst zur Rasensaison. Also da weiß man noch nicht genau, worauf es hinausgeht, aber ich höre schon, du tippst, er wird viel, viel später wieder einsteigen.
Ja, also ich habe zwar auch gelesen, aber ich habe mir so gedacht, vielleicht hat das auch vertragliche Gründe, weil er spielt ja zum Beispiel auch jedes Jahr in Dubai, meine ich. Und da hat er ja, glaube ich, auch noch einen mehrjährigen Vertrag. Ich weiß gar nicht, wie lange der jetzt noch geht. Der wird ja jetzt nicht mehr allzu lange laufen. Aber vielleicht muss er das deswegen auch so ein bisschen sagen, ne? Dass er dann priorisiert, natürlich die Turniere zu spielen, ohne ihm da jetzt irgendwie was unterstellen zu wollen, um Gottes Willen. Aber also ich glaube da nicht so wirklich dran. Ich glaube, wenn er das wirklich rein sportlich ernst meint, wird er sich sagen, komm, ich konzentriere mich irgendwie nochmal auf die Rasensaison. Natürlich kann man auch dagegen stellen, mit das Argument, naja, aber wenn er auf der Rasensaison nachher einigermaßen funktionieren will, dann braucht er ja auch gerade nach anderthalb Jahren vorher in die Spielpraxis. Das kann natürlich schon die Chance wieder heben, dass er vorher im März oder auch April nachher zur Sandplatzsaison dann doch irgendwie wieder zurückkommt und ein paar Turniere spielt.
Ja, spannend. Wird interessant sein zu sehen. Er war ja lange dann lange weg ohne Matchpraxis. Allerdings, er war auch vor seinem Australian Open Sieg 2017 lange ohne Matchpraxis, tritt an und schwuppdiwupp gewinnt das Turnier. Also ich denke, bei Roger Federer ist alles möglich, auch im zarten Alter von 39 Jahren noch, solange er ja unverletzt ist, ja, oder seine Verletzungen gut auskuriert hat.
Ja, und die Australian Open im letzten Jahr, das war ja sein letztes Turnier und auch das letzte Turnier, denn es ist ja kaum zu glauben, ne? Die Australian Open ohne Roger Federer, gab es das überhaupt seit Turnierbestehen? Caroline Wozniacki hat ja im letzten Jahr auch ihre Karriere dort sogar schon beendet. Und da gab es am vergangenen Wochenende, ich glaube, das war Bild am Sonntag, wenn ich mich nicht irre, ein Interview mit ihr. Und da hat sie ja sehr offen über ihr Karriereende gesprochen und vor allem auch über den Grund, nämlich, dass sie nicht nur mit Verletzungen hier und da zu kämpfen hatte, sondern vor allem auch sehr stark unter rheumatischen Schüben gelitten hat. Und sie auch sagte, sie konnte sich teilweise gar nicht mehr bewegen. Sie hat sogar auch so geschildert, wie sie einmal ja quasi sprichwörtlich aus dem Bett getragen werden musste, weil sie einfach sagte, ich konnte mich nicht bewegen, ich konnte nicht selbst aufstehen. Das rückt aus meiner Sicht natürlich auch nochmal ihr ganzes Karriereende und auch so den Verlauf hinten raus so ein bisschen in ein anderes Licht. Ich fand das aber in erster Linie, Tobi, schon so ein bisschen eigentlich, also vielleicht sagst du mir jetzt auch, nee, da gibt's noch andere Beispiele für, die das auch so gemacht haben, aber ich habe das so ein bisschen als Tabubruch empfunden, denn ich kannte eigentlich bisher keine Profi-Tennisspielerin, ja, die so offen, gerade auch in jungen Jahren, mit ihrer chronischen Erkrankung umgegangen ist und da auch so, ja, kleinteilig drüber berichtet hat im gewissen Abstand. Also klar, sie ist keine Aktive mehr, aber jetzt liegt ihr Karriereende ja auch nicht so weit zurück und sie hätte es ja auch einfach mehr oder weniger verschweigen können und muss es ja auch nicht so offenlegen, wie sie es dargelegt hat.
Ja, nee, geb ich dir recht, also gibt's keinen Widerspruch an der Stelle, sondern ich denke, sie tut das in aller Offenheit, um wahrscheinlich auch, ja, Aufmerksamkeit für das Thema vielleicht zu bekommen. Denn es ist ja schon erstaunlich, dass eine Profisportlerin, Nummer eins der Welt im Tennis, ja, dass jemand bei aller medizinischen Versorgung heutzutage so lange eigentlich umherirren muss, um eine saubere Diagnose für das zu bekommen, was im Körper gerade nicht stimmt. Man denkt ja immer, meine Güte, wir können so viel heutzutage diagnostizieren und feststellen. Für uns medizinische Laien mag das vielleicht auch klingen. Also Rheuma ist irgendwie eine Krankheit als Name, die man vielleicht schon ewig kennt. Also der Begriff Rheuma, da hat jemand Rheuma, ich habe das als kleines Kind schon gewusst, dass es diese Krankheit gibt. Ich hätte nicht beschreiben können, was es ist. Ja, aber das ist jetzt nicht irgendwie was Neuartiges in dem Sinne. Und dass es wirklich so lange dauert, eine saubere Diagnose zu stellen und dann eben auch konkret helfen zu können. Das fände ich schon erstaunlich. Und ich glaube, das ist das, was sie sich auf ihre Fahne geschrieben hat, warum sie damit so an die Öffentlichkeit geht, um das Bewusstsein zu erhöhen dafür, um eine größere, ja, vielleicht Öffentlichkeit zu haben, die sich damit gedanklich beschäftigt und dem einen oder anderen sozusagen auch auf die Sprünge zu helfen, zu sagen, Mensch, hast du mal darüber nachgedacht, dass vielleicht das und das die Ursache sein könnte?
Ja, also genau, also ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen die Motivation dahinter, einerseits Verständnis zu schaffen für diese Krankheit und vielleicht auch ein bisschen Mut zu machen, aber ich fand das auch so ein bisschen als, ja, Werbung zum Verständnis dafür, dass halt auch Profisportlerinnen ja, letztendlich ganz normale Krankheiten passieren können, wovor du natürlich einfach nicht geschützt bist. Also wenn du einmal mit Rheuma zu tun hast, und da gibt's ja auch noch viele andere Krankheiten, die chronisch auftreten können, die können uns letztendlich halt alle ereilen. Und da können wir gar nichts gegen machen. Und das war ja auch so ein bisschen nämlich der Kern eigentlich dieses Interviews, fand ich, dass sie halt auch sagen wollte, so, also ich wollte ja eigentlich gerne, ich war ja mit dem Kopf immer noch dabei, aber mein Körper hat es einfach nicht mehr zugelassen.
Wobei natürlich der Punkt, den du angesprochen hast, interessant ist, inwiefern würde sich eine Spielerin oder ein Spieler an die Öffentlichkeit wagen, sofern er oder sie noch aktiv ist. Also dieses Thema Zeigen von Schwäche im Sport, solange du selber zum aktiven Kreis gehörst, ist schon nach wie vor, du hast es vorhin gesagt, Tabubruch, nach wie vor ein Tabu. Ich glaube, dass in solchen hart umkämpften Auseinandersetzungen wie im Sport eben dann das Zugeben von körperlicher Schwäche sicherlich nach wie vor an Tabus. Also losgelöst von offensichtlichen Dingen, jetzt bricht sich einer das Bein und kann nicht antreten, ist ja klar, ja. Oder jemand zieht vom Turnier zurück und sagt, ich muss aus dem und dem Grund zurückziehen, ich bin verletzt, das ja. Aber gerade dann, wenn es in Richtung chronischere Schmerzen und damit eben chronischere Krankheiten geht, Beeinträchtigungen geht, das wage ich mal zu bezweifeln, ob es da aktive Sportler oder Sportlerinnen gäbe, die dort so an die Öffentlichkeit gehen würden, wenn sie sich trotzdem wieder dem Zweikampf stellen wollen.
Also genau, es gibt ja Beispiele schon dafür, dass zumindest viele im Tennis, die im Profibereich unterwegs sind, sagen, also ab Mitte 20 so, ne, ich weiß nicht, wer das mal letztens war, sagte irgendwie eine Spielerin oder ein Spieler im Interview, ich kenne eigentlich ab Mitte 20 keinen Spieler, der nicht irgendwie was hat, womit er dauerhaft zu tun hat, an irgendeiner Körperstelle. Oder es gibt ja auch eben, weil wir ihn gerade hatten, dieses Beispiel Roger Federer, wo eigentlich, ja, das mehr oder weniger so ein offenes Geheimnis ist, dass er seit Jahren mit chronischen Rückenschmerzen irgendwie zu kämpfen haben soll. Aber natürlich kommuniziert er das nicht offen, weil unabhängig davon, es bringt ja auch nichts. Also es ändert an der Situation natürlich auch nichts.
Ja.
Ja, und dann kommen wir vielleicht noch zur ATP selbst, denn da haben wir gerade heute neue Infos bekommen. Einerseits, was das Players Council angeht, denn das hatten wir ja im Herbst schon mal besprochen, wird ja neu besetzt, da vielleicht gleich noch ein paar Sätze zu. Aber der Tourkalender der ATP für den Herrenbereich wurde auch veröffentlicht bis Anfang April. Es war ja schon jetzt Mitte Dezember die Ansage, dass jetzt erstmal im Dezember bis zu den Australian Open das Ganze veröffentlicht wird. Dann quasi für Ende Februar bis Anfang April in einem zweiten Block, den haben wir quasi jetzt. Und dann ab Anfang April, wenn die Sandplatzsaison losgehen soll, soll der Kalender ja relativ normal laufen. Tobi, ich weiß jetzt nicht, inwieweit du dich schon mit diesem Kalender auseinandergesetzt hast. Was mir eigentlich aufgefallen ist oder was mich auch positiv überrascht hat, ist, dass er eigentlich relativ normal aussieht. Also zumindest so von den Städten, die da jetzt auftauchen, sind eigentlich so gut wie alle dabei. Die einzigen, die jetzt rausgefallen sind, sind das 500er in Rio, das 250er in New York, was ja seit auch ein paar Jahren gespielt wird. Und natürlich, das gab es ja auch vorher schon so als Gerücht, das 1000er, das Masters-Turnier in Indian Wells, das wird ausfallen. Sonst, ja, das Übliche, Miami halt jetzt auf Ende März bis Anfang April geschoben. Davor wird noch eine kleine Südamerika-Tournee gespielt, halt ohne Rio, aber auch die gewohnten Städte mit Cordoba, Buenos Aires, Santiago de Chile, Marseille, Rotterdam sind dabei. Also so ein bisschen Gewohnheit, Tobi, kehrt doch irgendwie dann nach den Australian Open zurück.
Ich will mich von meiner dankbaren Seite zeigen und sagen, ja, ich freue mich, dass es so etwas wie einen ersten Tourkalender gibt, bis zum Anfang der Sandplatzsaison. Aber Daniel, es tut mir leid, ich muss es trotzdem irgendwie einschränken. Also ich finde, natürlich hat immer nur für einen gewissen Teil von Spielern, aber dieser Ausflug auf Sand nach Südamerika schon immer etwas gehabt. Und es gab immer wieder tolle Matches auch in Rio zu sehen in den letzten Jahren. Insofern ist das schon etwas, was fehlt. Und natürlich muss man auch sagen, dass Indian Wells so manchmal, sagen sie ja ein bisschen übermütig, schon der fünfte Grand Slam, aber es ist schon eins oder vielleicht das Tausender-Turnier, was sich am meisten abhebt, allein schon aufgrund des riesigen Starterfeldes, aufgrund der verlängerten Spieldauer dort, ist es schon etwas, was fehlen wird. Es soll angeblich nachgeholt werden im September. Und jetzt versuche ich diesen negativen Touch umzudeuteln dann in eine große Steilvorlage für Miami. Aber auch da schwingt natürlich so ein bisschen was mit. Denn ich kann mich erinnern, Miami ist ja jetzt in diesem Jahr in 2020 auch ausgefallen. Und in 2019 fand es ja erstmal statt auf der neuen Anlage in dem Hard Rock Stadium, wo sie also ins Footballstadion den Center Court reingebaut haben. Das sieht per se für sich genommen immer erstmal toll aus, weil das ist natürlich groß und fancy und alles. Aber ich kann mich erinnern, dass die 2019 Ausgabe von Miami doch noch ein bisschen darunter, ich sag's mal so, gelitten hat, dass ihr das Flair abging, was eben vorher so mitschwang, und es hatte eine etwas kühle, sterile Atmosphäre. Und jetzt male ich mal den Teufel an die Wand und sag, stell dir vor, die spielen Miami, aber auch das kann aufgrund von Corona nur entweder mit sehr beschränkten oder gar wenigen Zuschauern stattfinden, dann kann das eine sehr, sehr kühle Veranstaltung werden da in Miami. Sicherlich nicht von den Temperaturen, aber so rein von der Atmosphäre. Insofern, wenn ich es mir hätte malen können, dann hätte ich gehofft, dass die Kalifornier schon weiter sind, dass die Indian Wells stattfinden lassen können und Florida noch hätte aussetzen müssen, wenn denn schon jemand aussetzen muss. So ist es andersrum. Wir müssen mit leben. Und ja, jetzt sehen wir es positiv. Toll, dass Tennis losgeht. Aber ich glaube, es ist auch, es ist eine Chance für Miami, aber auch eine ganz schöne Bürde, dann in so einem Corona-Setting dann für, ich sag mal so, für Stimmung an den Schirmen zu sorgen. Insofern, ich bin noch nicht ganz so optimistisch gestimmt, aber mal schauen, wie sich das alles so entwickelt bis dahin.
Ja, aber da hast du natürlich recht. Also das war auch sofort mein Gedanke, weil diese alte Anlage da in Key Biscayne, wo bis 2018 gespielt wurde, die hatte nur mal ein anderes Flair, weil das war halt auch eine richtige Tennisanlage. Und du spielst halt jetzt, du sagtest es gerade, auf diesem Center Court, der halt reingebaut wird mit zusätzlicher Tribüne, weil ja dieses Footballstadion an sich viel zu groß wäre sonst. Und dann hast du halt diese Außenplätze, die halt ja quasi auch für die paar Tage da extra auf den Parkplätzen zurechtgebaut werden. Das sah irgendwie alles sehr gezwungen aus und wirkte auch sehr gezwungen, fand ich. Nun gut, wir waren ja selber nicht vor Ort. Das sind ja nur so Fernseheindrücke und auch Eindrücke von jenigen, die vor Ort gewesen sind und einem das erzählen. Aber da bin ich nämlich auch mal sehr gespannt, weil gerade wenn das, ob jetzt nur eingeschränkt oder auch gar keine, dadurch kann natürlich dieses Flair ja noch steriler wirken einfach. Bin ich sehr gespannt. Ja, und Indian Wells habe ich jetzt gerade die Tage noch gedacht. Eigentlich verrückt, wenn man sich vorstellt, dass du letztes Jahr eigentlich ja so gut wie auf dem Weg dahin gewesen bist und das Ganze dann kurzfristig noch ausfiel.
Kurz davor gescheitert. Und wenn jetzt der eine oder andere uns vielleicht das erste Mal hört und sagt, meine Güte, das ist aber ein negativer Podcast. Ich kann euch sagen, Wir haben auch in diesem Corona-gebeutelten Jahr auch viele schöne Stunden und viele nette Stunden gehabt und auch viele positive Dinge, über die wir berichten konnten. Auch Dinge, die sich dann entwickelt haben. Ich erinnere mich zurück an die French Open, als es hieß, oh Gott, und jetzt ist da alles kalt und die Bälle sind schwer, und am Ende haben wir einen schönen Podcast, zwei schöne Podcasts gehabt, wir haben tolle Gäste gehabt, wir haben klasse Matches gesehen. Es ist nur eben auch unsere sozusagen Tennisproleten-Aufgabe, auch mal darauf hinzuweisen, wenn was nicht so gut läuft. Und da ist halt leider Gottes in diesem Jahr und eben jetzt auch aktuell einiges, was so im Argen liegt. Die ATP veröffentlicht ihren Kalender und die WTA macht was? Macht das Gleiche oder nicht? Hast du schon was gehört?
Also bisher habe ich noch nichts gelesen, aber also jetzt beim ersten Schwung war es ja so, dass dieser ATP-Kalender kam und ich glaube so 2-3 Tage später kam der WTA-Kalender. Ich denke mal, dass das jetzt auch wieder so passieren wird. Also wenn ihr uns da draußen hört, kann es natürlich auch schon wieder sein, dass ihr da mehr Infos habt. Und wenn ihr euch wundert, dass sie jetzt die WTA außen vor gelassen haben, nein, das liegt nicht daran, dass wir die WTA nicht mögen, sondern dann wussten wir es einfach noch nicht besser. Aber ich denke sogar mal, dass es darauf hinauslaufen wird, hoffentlich, dass dieser WTA-Kalender halt auch ähnlich aussieht wie der in den Jahren zuvor. Das wäre natürlich die Hoffnung, denn da sind wir wieder bei dem Thema natürlich mit der Anzahl der Turniere. Das wurde jetzt auf ATP-Ebene oben relativ gesichert. Ich bin aber natürlich auch mal gespannt, vor allem, was sich jetzt gerade im Winter und Frühjahr noch weiterhin auf Challenger- und ITF World Tour-Turnieren-Ebene so bieten wird. Denn der Unterbau, der wird, glaube ich, noch auch sehr, sehr leiden in diesem Winter auf Profi-Ebene.
Ja, davon ist auszugehen. Und ja, es wird einem dieser Tage manchmal auch als Beobachter nicht unbedingt einfach gemacht. Man denkt, es müsste doch eigentlich so viel Zeit da sein, konstruktiv und kreativ neue Wege zu beschreiten und Dinge besser zu machen. Stattdessen hat man an der einen oder anderen Stelle das Gefühl, es wird einem nicht einfacher gemacht. Ich habe dieser Tage gelesen, für diejenigen von euch, die gerne Spielstände und Ergebnisse verfolgen, gab und gibt es ja bisher die App fürs Handy mit den WTA und ATP Results. Die heißt auch ja Livescores, ATP WTA Livescores. Dort hat man immer wunderbar auf einen Blick alle laufenden Turniere, alle Ergebnisse drauf. Die wird es jetzt in Kürze nur noch von der ATP alleine geben. Also diese App wird nicht als gemeinschaftliches Kunstwerk weitergeführt. Warum, kann mir kein Mensch erklären, aber es ist halt so ein weiteres Ding, wo man sagt, so meine Güte, führt doch Tennis zusammen und macht es damit attraktiver als führt doch Tennis zusammen, anstatt diese Dinge immer weiter voneinander zu trennen, nur weil der eine jetzt ein neues Logo hat und woanders sich jemand anders profilieren möchte. Ich verstehe es mitunter nicht.
Nee, das habe ich auch nicht verstanden. Zumal es gab ja jetzt so Ansatzpunkte, haben wir gerade letztens drüber gesprochen, ne, dass es vielleicht doch irgendwie mal eine Zusammenführung, zumindest eine engere Zusammenarbeit geben könnte. Das war jetzt natürlich wieder so ein absoluter Rückschritt. Also habe ich deswegen auch nicht verstanden. Ist schade. Können wir, glaube ich, eigentlich auch wöchentlich über irgendwelche Komponenten reden, müssen wir deswegen jetzt, glaube ich, auch nicht nochmal ausführen. Was wir euch vielleicht nur da draußen erzählen können, es gab ja rund um die US Open, auch könnt ihr euch sicherlich daran erinnern, die Diskussion um Novak Djokovic und der neuen Spielergewerkschaft, die er gegründet hat. Er war ja damals noch Präsident des ATP Player Councils, also quasi die Spielervertretung innerhalb der ATP, die gewählt wird von den Spielern. Und da gibt es jetzt eine neue Zusammensetzung. Die sind für die nächsten 2 Jahre gewählt. Mit dabei sind, das war ja schon bekannt und sie waren ja vorher auch wieder dabei, Roger Federer und Rafael Nadal. Felix Auger-Aliassime und John Nulman sind mit dabei. Dann sind Pablo Andujar und Gilles Simon dabei, die die Spieler zwischen Platz 51 und 100 vertreten. Für die Doppel Marcus Daniel und Bruno Suarez. Kevin Anderson und Andy Murray sind weiterhin mit dabei. Kevin Anderson hat ja jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten sogar so, ich glaube, ja, kommissarisch die Leitung dieses Councils von Djokovic übernommen. Mit Daniel Vaverdo ist auch noch ein Coach mit dabei und Colin Dowdeswell ist noch mit dabei als Alumni. Ja, das kann man, glaube ich, so zur Kenntnis nehmen. Das war ja eigentlich jetzt so der erwartete Schritt, ne? Federer und Nadal, die wahrscheinlich so ein bisschen als die, ich sag mal, etwas Stärkeren dabei sind. Das Interessante wird jetzt noch, auf ihrer ersten Sitzung Anfang des Jahres müssen die halt diesen, ja, Präsidenten, Vorsitzenden dieses Player Councils wählen. Wir nehmen da natürlich gerne Tipps entgegen.
Djokovic wird's nicht.
Das sehe ich relativ sicher, ja. Da gehe ich mit. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht sogar auch Kevin Anderson das weitermacht. Dass Federer und Nadal sich da jetzt gar nicht so sehr in den Vordergrund spielen wollen. Aber wir werden sehen. Sonst, Tobi, ja, ich glaube, das ist so das, was in den letzten Tagen an News und Infos so bei uns eingeflogen ist, was man so mitbekommen hat. Hast du sonst irgend noch ein lustiges Anekdötchen, was ich vielleicht übersehen habe?
Nein, du hast es nicht übersehen, kannst du gar nicht. Ich habe auch kein Anekdötchen in dem Sinne. Ich habe nur schmunzeln müssen, weil ich dieser Tage jetzt über die Weihnachtstage ein Buch gelesen habe von Kevin Mitchell. Es heißt Breakpoint, The Inside Story of Modern Tennis. Das ist aus dem Jahr 2013. Und dort beschreibt Kevin Mitchell, der für, ich meine, die Times, der Tennisjournalist ist, diese gesamte Saison 2013 mit einem besonderen Fokus auf Andy Murray natürlich. Und ich habe deswegen schmunzeln müssen, weil eigentlich durch das gesamte Buch sich wie ein roter Faden durchzieht, dass ja dieses Jahr 2013 jetzt so die Wachablösung ist. Die Wachablösung von Federer, der kein Bein mehr auf den Boden kriegt, von Nadal, der ja dann doch so starke Verletzungen hat, auch wenn er jetzt 2013 da ganz gut spielt, aber das war es dann wohl so auch, dass sich also Kevin Mitchell schon so zu dem Ausblick hinreißen lässt, dass jetzt also auf die nächsten Jahre ganz klar Murray und Djokovic das Geschehen dominieren werden und es kommen eben starke Spieler nach hier, wie Del Potro und Stan Wawrinka. Und wenn man das alles jetzt nochmal Revue passieren lässt aus Sicht Ende 2020 und wir haben hier zwei Spieler, die zusammen 40 Grand Slams gewonnen haben. Natürlich hat Mitchell auch recht behalten damit, dass Djokovic sehr dominieren wird. Und natürlich hat auch Andy Murray noch ein paar klasse Jahre danach hingelegt. Aber alles in allem hat es mir nochmal vor Augen geführt, was für eine krasse, verrückte Entwicklung auch Tennis in den letzten 7 Jahren genommen hat. Oder sollte ich sagen, nicht Entwicklung genommen hat. Dass es auf jeden Fall fast unmöglich ist, in die Zukunft saubere Prognosen zu stellen. Und deswegen hoffe ich, dass all meine Schwarzmalerei in diesem Jahr und was alles nicht läuft, Lügen gestraft wird und wir ein ganz, ganz tolles 2021 erleben werden. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und ja, sag dir danke, Daniel, für ein tolles 2020. Trotz Corona hat es viel Spaß gemacht und freue mich schon drauf, 21 mit dir und all unseren Hörerinnen und Hörern zu gestalten.
Ja, und weil das mit den Vorhersagen ja so schwierig ist, werden wir das in der nächsten Woche dann nochmal intensivieren, denn da werdet ihr ja unsere Jahresvorschau hören. Wir haben das ja im letzten Jahr auch schon gemacht. Wir haben Grand Slam Siegerin, Grand Slam Sieger getippt, die ein oder andere steile These geschaffen und gesagt, das wird im Jahr 2020 passieren. Wurde dann ja durch einen bestimmten Virus alles sowieso gar nichts. Ich kann weiterhin immer behaupten, dass ich mir sicher bin, Kevin Anderson hätte 2020 Wimbledon gewonnen. Das könnt ihr alle niemals widerlegen. Ja, und das werden wir in der nächsten Woche wieder machen. Dann, wie gesagt, gibt's noch mehr steile Thesen von uns. Und ja, Tobi, dir natürlich auch wünsche ich einen guten Start ins neue Jahr, genauso wie euch da draußen. Wir bedanken uns bei euch für die Treue auch im Jahr 2020, auch vor allem in der Zeit, wo es ja eigentlich ganz lange überhaupt kein Tennis gab und wir trotzdem versucht haben, in jeder Woche euch mit Geschichten und Gästen ja die Zeit, die Wartezeit und die tennislose Zeit ein bisschen angenehmer zu gestalten. Das werden wir natürlich denn auch trotz mit Tennis im nächsten Jahr wieder versuchen, dass wir so weitermachen. Vielleicht auch hier das Ganze mit der einen oder anderen Idee noch ausbauen können. Schreibt uns da natürlich auch gerne, wenn ihr selber Ideen, Wünsche, Kritik, Lob, was auch immer habt, kontakt@tennisproleten.de. Schaut in unseren sozialen Netzwerken vorbei. Also die sozialen Netzwerke gehören noch nicht uns, aber die Seiten dementsprechend. Ihr findet uns bei Facebook, Twitter und Instagram unter Tennisproleten. Ja, und sonst schaut auch gerne in unserem Shop vorbei, tennisproleten.de, da gibt's die ein oder andere schöne Sache. Sonst, Tobi, sind wir für diese Woche raus, denke ich.
Das sind wir. Ganz lieben Dank. Alles Gute, guten Rutsch, bis im neuen Jahr. Tschüss.
Und tschüss.